Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard.
Das Eis weiß alles, was die Luft weiß. Sämtliche Stoffe, die mit dem Wind transportiert werden, lagern sich dort am Schnee, im Eis an. Und das ist ziemlich viel.
Willkommen bei Inside Science, einer Spezialausgabe des Standard-Podcasts Rätsel der Wissenschaft. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz kleinen und ganz großen Mysterien in unserem Universum.
Heute sprechen wir über ein jahrtausendealtes Archiv, das gerade verschwindet. Was verrät das Eis der Alpen über das Klima, über unsere eigene Geschichte und über die Zukunft?
In den Ötztaler Alpen an der Grenze zwischen Österreich und Italien liegt ein Gletscher, der für die Wissenschaft besonders interessant ist. Auf der Weißseespitze, einem Berg auf knapp 3500 Metern Höhe, haben Forschende einen Eisbohrkern untersucht, der 6000 Jahre Umweltgeschichte enthält. Solche Eisbohrkerne funktionieren wie natürliche Archive. Schicht für Schicht lagert sich über Jahrtausende Schnee ab, wird zu Eis und konserviert dabei Spuren aus der Atmosphäre.
Solche Archive können erstaunlich viele Informationen speichern. Zum Beispiel Staub aus der Sahara oder Pollen aus der Vegetation der Umgebung, Rückstände von Waldbränden und sogar Spuren menschlicher Aktivitäten, etwa von Bergbau oder Metallverarbeitung. Genau solche Signale hat ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung jetzt im Eis der Weißseespitze analysiert. Die Ergebnisse erlauben viele und sehr erstaunliche Blicke zurück in die Vergangenheit, noch zumindest.
Denn dieses uralte Eis hat ein Ablaufdatum. Die Gletscher der Alpen schmelzen rasant dahin und das natürlich auch an der Weißseespitze. Dort hat sich das Eis seit 2019 halbiert. Die jüngsten etwa 370 Jahre der Geschichte fehlen bereits in diesem Archiv, weil das entsprechende Eis schon geschmolzen ist.
Wir sprechen heute darüber, was Forschende aus dem noch vorhandenen Eis lernen können. Wie man überhaupt Informationen aus einem 6000 Jahre alten Klimaarchiv entschlüsseln kann. Und warum diese schwindenden Archive gerade jetzt so wichtig sind und wie sie uns dabei helfen können, zu verstehen, wie sich Klima und Umwelt auch in Zukunft verändern werden.
Eisbohrkerne kennt man vor allem aus der Antarktis oder aus Grönland. Dort sind die Eisschichten oft viele hundert oder sogar tausende Meter dick und können Klima- und Umweltgeschichte über sehr lange Zeiträume speichern. In den Alpen ist das anders. Die Gletscher sind kleiner, oft wärmer und stärker in Bewegung. Lange Zeit ging man deshalb davon aus, dass sich hier kaum stabile Eisarchive finden lassen.
Und gerade darum ist die Weißseespitze in den Ostalpen für die Forschung so interessant. Denn dieser Gletscher zwischen Tirol und Südtirol erfüllt Bedingungen, die in den Ostalpen eher selten sind. Das Eis liegt dort relativ stabil auf dem Gipfel und wird wenig durchmischt. So kann es auch über lange Zeiträume hinweg Schichten aufbauen, die sich später eben noch analysieren lassen, sagt Andrea Fischer. Andrea Fischer ist Glaziologin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und zählt zu den führenden Gletscherforschern dieses Landes. Sie war auch maßgeblich an der aktuellen Untersuchung des Eisbohrkerns von der Weißseespitze beteiligt.
Eisbohrkerne brauchen altes Eis. Altes Eis kann sich in den Ostalpen nur dort bilden, wo das Eis am Untergrund angefroren ist und sehr spezielle Verhältnisse herrschen. Das ist das große Glück an der Weißseespitze. Das ist zwar nicht der höchste Berg Österreichs, sondern doch um mehr als 300 Meter tiefer gelegen auf 3500 Metern. Aber es ist diese sehr schöne und gleichmäßige Form, die Weißseespitze besonders geeignet macht für Untersuchungen an Eisbohrkernen. Dort gibt es auch über die Jahrtausende keinerlei Deformation, weil das Eis einfach sehr flach auf diesem Gipfel drauf liegt.
Diese Kombination aus Lage und Bedingungen macht die Weiße Spitze also zu einem seltenen Fall in den Ostalpen. Und für die Forschung ist das ein Glück. Im Jahr 2019 hat ein internationales Forschungsteam dort einen Eisbohrkern entnommen, der bis zum Felsuntergrund reicht. In diesem Eis steckt eine erstaunlich lange Zeitspanne. 6000 Jahre Umweltgeschichte, komprimiert auf nur rund 10 Meter. Doch was ist darin so zu finden?
Wenn Forschende einen Eisbohrkern auswerten, dann sehen sie eigentlich die Abfolge von Ereignissen. Jede Schicht im Eis steht für eine bestimmte Zeit und enthält Spuren davon, was damals zu dieser Zeit in der Atmosphäre passiert ist. Die eigentliche Herausforderung ist deshalb nicht, etwas zu finden, sondern eher die vielen einzelnen Signale richtig zu datieren, zuzuordnen, zu interpretieren und eben in einen Zusammenhang zu bringen.
Denn diese Spuren sind oft sehr subtil. Es geht um winzige Partikel, um chemische Rückstände, um minimale Veränderungen in der Zusammensetzung. Erst durch aufwendige Analysen im Labor wird daraus ein Bild von Wetterlagen, von Umweltbedingungen und auch von menschlichen Aktivitäten, die sich über große Distanzen hinweg in der Atmosphäre verbreiten.
Das Eis weiß alles, was die Luft weiß. Sämtliche Stoffe, die mit dem Wind transportiert werden, lagern sich dort am Schnee im Eis an. Und das ist ziemlich viel. Das sind Rückstände aus Bergbauaktivitäten, aus Waldbrand, sei es natürliche Waldbrände, als auch Rodungsaktivitäten des Menschen. Das sind Pollen, die mit der Luft transportiert werden. Das ist Sahara-Staub, der mit der Luft transportiert wird. Und so bekommt man Rückschlüsse auf zum Beispiel die Häufigkeit von Sahara-Staubereignissen, damit auf die Witterungssysteme, auf die Aktivitäten des Menschen, sofern sie eben mit Verbrennungstätigkeiten in Zusammenhang stehen, auf die Landnutzung, die ja wieder Einfluss hat auf die transportierten Pollen und natürlich dann auch auf das Klima, weil ja das Eis selbst klimagesteuert ist, die Schmelze steuert sich über die Sommertemperatur und wie viel Schnee überhaupt dort liegt über das Niederschlagsdargebot in Form von Schnee. Und so können wir sehr viel über das Klima und über die Menschen und die Ökosysteme lernen.
Im untersuchten Eisbohrkern von der Weißseespitze haben die Forschenden genau solche Spuren analysiert und konnten dabei insgesamt 18 verschiedene Signale sowie organische Säuren und andere chemische Marker nachweisen. Diese Stoffe helfen dabei, natürliche Einflüsse von menschlichen Aktivitäten zu unterscheiden und damit auch ein immer genaueres Bild der Umweltgeschichte zu rekonstruieren.
Bevor man diese Signale aber interpretieren kann, muss man zuerst klären, aus welcher Zeit die jeweiligen Eisschichten stammen. Und dafür müssen Forschende verschiedene Datierungsmethoden kombinieren und forensische Detektivarbeit leisten.
Es ist ein wenig kriminalistisch, weil wir hier auch sehr viele verschiedene Methoden verwenden müssen. Die Radiocarbon-Methode, die zum Beispiel auch verwendet wurde, um den Zeitpunkt des Todes von Ötzi zu bestimmen, ist die traditionelle Methode der Wahl. Hier verwendet man Kohlenstoffisotope, die zerfallen. Und je nachdem, wie viel dieses radioaktiven Kohlenstoff noch vorhanden ist, kann man sich das Alter ausrechnen. Das funktioniert nur, wenn genügend organische Rückstände vorhanden sind. Was im Eis mit dieser Mikroradiocarbon-Methode ab 5 Mikrogramm gegeben ist, also das funktioniert sehr gut. Kohlenstoff allerdings funktioniert als Stoff nicht so gut für die letzten Jahrhunderte. Deswegen haben wir dort etwas anderes verwendet, nämlich die neu entwickelte Argon-Methode. Dabei wird das Argon aus der Luft analysiert, die Luftbläschen im Eis für die obersten Meter, um dort das Alter zu datieren. Und so stückelt man sich den Eisbohrkern Stück für Stück aus diesen verschiedenen Methoden zusammen. Dazwischen untersucht man auch noch die Bleivorkommen. Tritium ist ein guter Zeiger, weil er die menschliche Aktivität im Sinne von Atompompentests schön darstellt. Hier kann man also sofort einmal sagen, ob eine Oberfläche vor oder nach etwa 1940 sich gebildet hat.
Weil Andrea Fischer auch Ötzi, die berühmteste Eismumie der Welt, erwähnt hat, der Tote aus dem Eis wurde nur gut 10 Kilometer Luftlinie von der Weißseespitze entfernt gefunden. Die Spuren im Eisbohrkern bilden also auch die atmosphärische Situation seiner Lebenszeit ab.
Und der Einfluss des Menschen auf die Umwelt ist auch schon zu Lebzeiten Ötzis gut erkennbar und nimmt immer mehr zu. Wenn man den Eisbohrkern von unten nach oben betrachtet, wird sichtbar, wie er mit der Zeit immer stärker die Umwelt verändert. Während in älteren Schichten vor allem natürliche Signale dominieren, tauchen in jüngeren Schichten immer häufiger Spuren menschlicher Aktivität auf.
Besonders deutlich lässt sich das an bestimmten Metallen erkennen, wie zum Beispiel Blei, Arsen, Kupfer oder Silber, die können Hinweise auf Bergbau und Metallverarbeitung liefern. Wenn ihre Konzentrationen im Eis ansteigen, ist das oft ein Zeichen dafür, dass in einer bestimmten Epoche intensiv Bergbau betrieben wurde.
Der Einfluss des Menschen wird immer größer, also je weiter man nach oben kommt im Eisbohrkern, also je näher nach heute. Und deutlich größer wird der Einfluss des Menschen auch im Sinne der Stoffe, die dort abgelagert sind, mit der Industrialisierung, obwohl natürlich auch die römerzeitlichen und mittelalterlichen Aktivitäten, Rodungsaktivitäten, Bergbauaktivitäten im Kern abgebildet sind.
Die auffälligsten historischen Anstiege dieser Spuren finden sich eben in der Römerzeit und, so darf man mit Sicherheit annehmen, noch viel stärker mit dem Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert. Das entsprechende Eis aus der Zeit der industriellen Revolution ist allerdings auf der Weißseespitze schon abgeschmolzen, wofür ja aber ebenfalls menschliche Aktivitäten verantwortlich sind. Der aktuell untersuchte Eisbohrkern reicht nämlich nur bis 370 Jahre vor heute.
Zum Glück wurden Proben dieser obersten Schichten rechtzeitig vor dem Abschmelzen genommen und lagern heute in verschiedenen Tiefkühlräumen europäischer Forschungseinrichtungen, sagt Andrea Fischer. Aber alles Eis lässt sich nicht konservieren und mit dem dramatischen Gletscherschwund gehen auch diese Umweltarchive verloren. Die Folgen sind schwerwiegender, als man vielleicht denken würde.
Hier kann man philosophisch sagen, wir sind dabei, unsere eigene Geschichte zu verlieren. Das trifft in vielerlei Hinsicht zu. Auch im Zuge der Digitalisierung beklagen ja Historiker diesen Verlust an Geschichte, weil von uns eigentlich nichts mehr überbleiben wird, wenn alle Festplatten gelöscht sind. Dazu zählt auch dieses Eisarchiv. Unsere Spuren sind wie der Sand an der Küste des Meeres und das Meer ist dabei, über unsere Spuren hinweg zu schwappen. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir unsere Zukunft selbst gestalten wollen, diese letzten Archive, die es noch gibt, gut und weise zu nutzen, um eben dieses Wissen über die Reaktion der Ökosysteme, über die Reaktion des Naturraums auf Klimaänderungen nicht den Bach hinunterfließen zu lassen, weil das unsere einzige Möglichkeit ist im Zuge des Klimawandels, der ja dabei ist, die Grenzen dessen, das in den letzten 1,2 Millionen Jahren vorgekommen ist, zu sprengen. Wenn wir diese Informationen verlieren, dann fehlt uns auch die Idee, wie wir mit zukünftigen Herausforderungen umgehen können, welche Managementmaßnahmen, welche Anpassungsmaßnahmen wir treffen können, weil wir die Reaktion der Systeme nicht mehr kennen.
Der Eisverlust ist also nicht nur ein wissenschaftliches Problem, das halt für Glaziologinnen und Glaziologen bedauerlich ist. Denn diese Daten helfen auch dabei zu verstehen, wie Ökosysteme und Landschaften auf Klimaveränderungen reagieren. Wenn man über lange Zeiträume beobachten kann, wie sich Wetterlagen, Niederschläge und Temperaturverhältnisse verändert haben, lassen sich daraus auch Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen ziehen. Gerade im Alpenraum ist dieses Wissen besonders wichtig. Viele Bereiche wie Wasserversorgung, Energieproduktion bis hin zu Infrastruktur hängen ja davon ab, wie sich Klima und Landschaft im Gebirge verändern.
Was aktuell auf der Weißseespitze passiert, ist aber leider überall zu beobachten. Massiver Eisschwund und Gletscherverlust zeichnet sich in den gesamten Alpen ab. Neue Prognosen gehen davon aus, dass bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zwischen 70% und 80% der Gletschermassen in Österreich verloren gehen könnten. Das bedeutet auch, viele dieser Eisarchive werden in den kommenden Jahrzehnten verschwinden, nicht nur teilweise, sondern vollständig. Und mit ihnen gehen auch die Informationen verloren, die sie über Jahrtausende gespeichert haben.
Die Zeit drängt also, denn es gibt viel zu lernen aus den Eisarchiven. Gerade die älteren Schichten enthalten Informationen über Klimaphasen, die weit vor der Industrialisierung liegen und die wir aus anderen Quellen, also aus historischen Aufzeichnungen, überhaupt nicht im Detail kennen, weil niemand sich für die Verhältnisse im Gebirge interessiert hat. Und da gab es auch sehr wenig bis gar keine Infrastruktur. Also niemand hat die Niederschlagsmuster beobachtet und aufgeschrieben. Besonders interessant sind dabei Zeiträume, in denen sich das Klima deutlich verändert hat, etwa wärmere oder trockene Phasen. Solche Perioden helfen dabei zu verstehen, wie empfindlich Ökosysteme auf Veränderungen reagieren und wie sich Wetterlagen über lange Zeiträume verschieben können. Genau das ist ja das Wichtige, wenn man heutige Modelle anpassen möchte und Entwicklungen der Zukunft einordnen will.
Doch lässt sich dieses Wissen überhaupt noch retten oder ist es in vielen Fällen bereits zu spät? Die Antwort darauf ist nicht ganz eindeutig, denn ein Teil der eisigen Archive ist bereits verloren. Das zeigt die Weißseespitze sehr deutlich. Doch gleichzeitig versuchen Forschende, zumindest das zu sichern, was noch vorhanden ist. Ein wichtiger Schritt dabei ist, Eisbohrkerne rechtzeitig zu bergen und in speziellen Tiefkühllagern aufzubewahren.
Solche Projekte laufen international schon länger. Eisarchive werden gezielt konserviert, um sie eben für zukünftige Forschung zu bewahren. Selbst dann, wenn das ursprüngliche Eis am Berg eigentlich längst verschwunden ist. Trotzdem bleibt aber eben der Zeitdruck enorm groß. Gerade in den Ostalpen ist das Zeitfenster für weitere Bohrungen schon sehr klein geworden.
Die Prognosen für die Zukunft der Gletscher sind mehr als düster. Die Gletscherschmelze ist nur eine von den vielen dramatischen Folgen des menschengemachten Klimawandels. Trotzdem ist die Gletscherforscherin Andrea Fischer überzeugt, wir dürfen angesichts der Klimakrise nicht den Mut verlieren. Es gibt nach wie vor viele Handlungsoptionen.
Es geht wirklich darum, dass wir uns die Zukunft schaffen und gemeinsam gestalten. Es ist nicht aller Tage Abend. Wir müssen sicherlich etwas tun. Wir wissen auch, was wir tun können, um diese Welt uns gut zu erhalten. Und wir haben von den vergangenen Generationen nicht nur dieses Klimaproblem geerbt, sondern wir sind an einem guten Punkt. Wir haben Kapital, wir haben das Wissen, diese Klimakrise auch zu bewältigen. Und das unterscheidet uns von den kleineiszeitlichen Menschen, die sehr gelitten haben unter den damals kälter werdenden Klimabedingungen und keine Handhabe hatten, außer die sehr wirkungslose der Hexenverbrennung. Wir sind hier wirklich auf einem guten Stand und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Krise meistern können.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Andrea Fischer hier anspricht. Wir wissen ja eigentlich, was zu tun ist, um die Natur und unsere Lebensgrundlagen bestmöglich zu erhalten. Das ist unser großer Vorteil gegenüber den Menschen in früheren Zeiten. Wir haben jede Menge Optionen. Die Verfolgung von Frauen als Hexen gehört nicht dazu.
Wir haben jetzt über Eisbohrkerne, Klimaarchive und Umweltgeschichte gesprochen. Wichtig sind natürlich aber auch die Menschen, die hinter dieser Forschung stehen. Andrea Fischer ist die bekannteste Glaziologin Österreichs und wurde 2023 auch zur Wissenschaftlerin des Jahres gewählt. Sind die Zeiten, in denen Gletscherforschung vor allem eine Männerdomäne war, inzwischen endlich vorbei?
Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich immer mit Spaß forschen durfte und insofern keine großen Hürden hatte. Ich war immer in einem sehr guten Team aufgehoben. Die Kollegen in der Glaziologie sind auch sehr aufgeschlossen gewesen, auch früher schon, weil die Glaziologie ein Fach ist, wo es sehr stark nicht nur um diese Fähigkeit zu abstrahieren geht, sondern man ist auch sehr viel gemeinsam im Feld und gemeinsam am Berg. Und hier gibt es eine sehr gute Verbindung zwischen den einzelnen Menschen, die in diesem Fach tätig sind. Und ich freue mich auch heute, also ich denke, das spricht auch jetzt für mein Fach und für die Stimmung in meinem Fach, dass wir sehr viel weiblichen Nachwuchs haben und innerhalb des Teams keine Geschlechterdifferenzen spürbar sind. Hier geht es wirklich um den Menschen und nicht um das Geschlecht. Und das freut mich sehr, dass ich das heute so sagen kann.
Was dabei natürlich eine Rolle spielt, ist auch die Frage, wie sich wissenschaftliche Arbeit konkret organisieren lässt. Gerade auch in einem Feld, das viel Zeit im Gelände erfordert, wie die Gletscherforschung, also auf Expeditionen, wo man Tage oder Wochen am Berg verbringt. Andrea Fischer beschreibt das weniger als grundsätzliches Problem, sondern eher als Frage, wie flexibel Wissenschaft gestaltet ist und wo vielleicht auch manchmal unnötiger Druck entsteht.
Ich habe einige Kolleginnen und auch Kollegen, die Familie haben. In der Zeit, wo die Kinder klein sind, muss man eben vielleicht oder möchte man, ich denke, es ist ja auch ein Geschenk, mehr Zeit mit Familie verbringen zu dürfen. Das heißt ja nicht, dass man nicht mehr forschen kann. Ich denke, der Druck im Flaschenhals, im wissenschaftlichen Flaschenhals ist so groß geworden, dass man übersieht, dass Forschen nicht heißt, die ganze Zeit nur in der Weltgeschichte herumzufahren. Und wenn man hier ein wenig reduziert, muss das nicht zulasten des wissenschaftlichen Outputs gehen. Weil Paper schreiben kann man sehr gut auch mit Kindern. Die sind auch in der Schule und müssen dort auch etwas arbeiten. Und dann muss man auch, hier hat die Pandemie schon sehr viel bewegt und geholfen, nicht mehr so viel herumfahren. Ein großer Teil der Meetings kann auch online durchgeführt werden.
Die Wissenschaft verändert sich, auch in der Art, wie geforscht wird und unter welchen Bedingungen, zum Glück. Im Fall der Gletscherforschung passiert das, während gleichzeitig ihr wichtigster Untersuchungsgegenstand immer mehr verschwindet.
Dass es aber trotzdem oder gerade deshalb noch enorm viel zu tun gibt für die Glaziologie, hat mir Andrea Fischer heute sehr eindrucksvoll klargemacht. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth, Antonia Raut und Daniel Retschitz-Ecker produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Unsere Spuren sind wie der Sand an der Küste des Meeres und das Meer ist dabei, über unsere Spuren hinweg zu schwappen. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn wir unsere Zukunft selbst gestalten wollen, diese letzten Archive, die es noch gibt, gut und weise zu nutzen.